Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mein Name ist Anna Seibt. Schön, dass Sie zuhören. Schon als Kind wollte Kam Rohrbach Entdeckerin werden. Sie wollte wie Kolumbus die Welt bereisen und wie Humboldt unbekannte Tiere und Pflanzen erforschen. Doch das schien unmöglich in ihrem Heimatland, der DDR. Also versuchte sie zu entkommen über die Ostsee. Die Flucht scheiterte, es folgten 2 Jahre Gefängnis. Aber das hat Kam Rohrbach nicht davon abgehalten, ihren Traum weiterzuverfolgen. Nachdem sie von Westdeutschland freigekauft wurde, war die studierte Biologin auf den Galapagos-Inseln, im Jemen, in Namibia und hat über all ihre Reisen sehr persönliche Bücher geschrieben. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns in Köln ist. Herzlich willkommen, Kam Rohrbach.
Ja, danke schön und danke für die Einladung und auch über, ja, ich staune immer, wenn ich so höre, über was so über mich zu sagen ist und denke immer, das ist eigentlich irgendwie ungewöhnlich, während ich selber das eigentlich für mich normal ist. Aber wenn ich es höre, denke ich, das muss ein seltsamer Mensch sein.
Wie seltsam der Carmen Rohrbach ist, werden wir heute rausfinden. Ich glaube nicht, dass Sie seltsam sind, aber Sie sind auf jeden Fall besonders. Was haben Sie sich denn als Kind unter diesem Beruf oder diesem Bild der Entdeckerin vorgestellt?
Ja, ich habe deswegen auch seltsam gesagt, weil es ja ungewöhnlich ist. Ich war so vielleicht, das fing so schon noch vor der Schule an, das noch nicht so konkret. Ich wusste, was ich will im Leben. Also, wie Sie sagten, entdecken. Ja, was entdecken? Ja, was in der Natur ist, draußen und den Horizont und schauen, was hinter dem Horizont ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Kindern solche Impulse gibt, aber bei mir ist das so geblieben. Es hat sich nicht verändert. Und als ich dann lesen konnte. Das war das Tolle an der Schule, dass ich lesen gelernt habe. Sonst war ich eigentlich schon immer sehr ungeduldig und wollte schon bald aufbrechen zu meinen Entdeckungsreisen, dass ich von anderen Entdeckern gelesen habe. Wie Sie sagten, eben Humboldt und Carsten Niebuhr, die im Jemen waren oder in Afrika, Heinrich von Barth oder Gustav Nachtigall. Auf deren Spuren wollte ich unterwegs sein oder es so ähnlich machen wie sie.
Hat Sie das gestört, dass das alles Männer waren oder haben Sie da gar nicht drüber nachgedacht als Kind?
Na, es hat mich gestört, dass ich eine Frau bin, weil ich gedacht habe, das ist nachteilig. Und da habe ich sogar so in der Pubertät schon mal gedacht, vielleicht könnte ich mich verkleiden als Mann. Die haben manche sich auch verkleidet in arabischen Ländern als Moslems. Ne?
Die Entdecker.
Die Entdecker. Das waren ja alles Männer. Und Menschen, die vor 100, 150 Jahren unterwegs waren. Ich habe das dann schon gedacht, also ich bin als Frau nicht so geeignet, habe nicht so viel Kraft und ich bin ein bisschen spät dran. Und habe dann auch mehr und mehr gedacht, die Nilquellen sind schon entdeckt, Amerika ist entdeckt, was bleibt mir denn noch? Und dann habe ich gedacht, ja, die Tiere, die Tierwelt und Menschen, die noch ursprünglich leben. Und so hat sich das von Anfang an immer weiter konkretisiert.
Ich habe es anfangs schon erwähnt, da war ja auch noch das Problem, dass Sie in der DDR aufgewachsen sind. Sie sind 1948 in der Nähe von Dresden geboren. Wie hat denn Ihr Umfeld, also ich sage jetzt mal die Erwachsenen auf diesen Wunsch reagiert, haben die gesagt, naja, Carmen, es tut uns leid, aber mit Reisefreiheit ist ja nicht so, oder haben die sie erstmal in dem Glauben gelassen, das wird schon?
Ich hatte nicht so ein großes Umfeld. Meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter, die Eltern meines Vaters waren sowieso in Westdeutschland. Es waren eigentlich nur meine Eltern, die davon wussten und denen ich das auch immer begeistert mitgeteilt habe, was ich da jetzt wieder in die Wüste will. Ich habe Wüstentraining gemacht und so. Die haben das schon mitbekommen, aber sie haben mir, das waren sehr liebevolle Eltern, sie haben mich nicht gesagt, ach Quatsch oder so, sondern mich einfach so gelassen und gehofft, ich habe das später dann von meiner Mutter mal erfahren, als ich sie auch fragte, was habt ihr denn gedacht, was das für ein Kind ist? Weil ich habe noch 3 jüngere Geschwister. Ich sage dann immer, die sind normal. Die hatten nicht diese Sehnsucht nach der Ferne. Und da habe ich das auch immer so ein bisschen als Alibi für mich empfunden, dass ich da mehr Freiheit habe, meinen Weg zu gehen.
Weil es noch die anderen drei gibt, die können
ja,
dann...
Ja, und die Eltern eben nicht zu enttäuschen, dass die den normalen Weg gehen, eben Heirat, Kinder, wie das Eltern sich wünschen. Und ich die Freiheit habe, meinen Weg zu gehen. Und meine Mutter hat immer dann mir mal als Antwort darauf gesagt, wir haben gehofft, das verwächst sich. Wenn du älter wirst, das ist Pubertät, das war ja bei mir schon vor der Pubertät, aber dann wurde es heftiger und haben gesagt, naja, wenn du dann erwachsen bist, dann wirst du schon auch normal werden. Als sie merkten, dass das nicht so wird, haben sie eben gedacht, sie haben vielleicht immer noch gehofft, dass man hofft ja, dass die Kinder ein gutes Leben führen können.
Ja, genau, und sie haben ja wahrscheinlich dann auch gesehen, dass sie es ernst meinen und dass sie es gegen alle Widerstände durchziehen. Welche Widerstände da überall lauerten auf ihrem Lebensweg, darüber werden wir noch sprechen. Aber jetzt interessiert mich erstmal, wie sieht's denn jetzt aus? Sie sind ja Reiseschriftstellerin geworden, Sie sind ja quasi Entdeckerin geworden. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Berufsalltag. Also in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, sage ich jetzt mal, gab's da sowas wie einen Berufsalltag oder ist das einfach jeden Tag komplett neu?
Das ist das Schöne an meiner Tätigkeit, dass es immer wieder abenteuerlich ist, immer wieder eine Herausforderung. Für mich hat das Wort Herausforderung immer schon einen positiven Klang gehabt. Ich wollte Herausforderungen bestehen, gegen Widerstände ankämpfen und eben so, ja, das verwirklichen, meine Träume verwirklichen. Und weil Sie sagten, wie ist der Alltag? Wie viele Menschen können das überhaupt, ihre Träume verwirklichen? Die meisten Menschen müssen dann irgendwann einen Kompromiss machen und sagen, ja, ein bisschen was, aber ich habe eigentlich das volle Spektrum mir erarbeitet auch. Selbst wenn ich am Schreibtisch sitze und schreibe, dann erlebe ich das ja nochmal wieder und muss Worte dafür finden, Bilder entwickeln für das, was ich gesehen habe. Und das ist ganz spannend. Also ich denke manchmal, so viel Glück kann man gar nicht haben im Leben, dass sich das so verwirklichen lässt.
Aber können Sie es uns ein bisschen plastisch machen? Ja. Wie ist das Verhältnis von Reisen, Schreiben? Sie machen ja auch Vorträge. Wie funktioniert das?
Meine Reisen sind sehr lang, mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil ich ja dort eintauche, auch eben nicht nur in die Tier- und Pflanzenwelt, in die Landschaften, sondern mich auch mit den Menschen, die dort leben. Ich hatte auch immer das Glück, dass ich eingeladen wurde. Ich musste mich gar nicht so drum bemühen. Die waren auch immer neugierig. Wenn eine Frau allein kommt, und da habe ich eben gemerkt, dass es ein Vorteil ist, eine Frau zu sein. Gar nicht nachteilig. Kraft und Zähigkeit habe ich genug, aber ich bin in ein Dorf gekommen, zum Beispiel in Ecuador, und dachte, oh, hier ist schön, hier würdest du vielleicht länger bleiben wollen, aber wie sollst du das machen? Die leben ja hier, die werden gar kein Interesse haben. Schon hat mich eine Frau angesprochen, ich konnte aber die Sprache, ich konnte Spanisch, und die hatten zwar ihre indigene Sprache, aber konnten eben mindestens so gut Spanisch wie ich. Und die hat mich eingeladen. Ach, dann komm mit zu uns. Und dann habe ich eine Weile bei ihnen leben können und ihr Leben geteilt. Bin mit aufs Feld gegangen, habe mit ihnen zusammengearbeitet. Also das ist immer sehr beglückend. Oder im Jemen, da war es bis...
Noch nicht zu viel erzählen, Frau Rohrbach. Sie gehen also auf Reise, dann kommen Sie wieder nach Deutschland und während Sie reisen, machen Sie sich wahrscheinlich schon Tagebuchnotizen oder wie auch immer. Und in Deutschland schreiben Sie das dann... sage ich jetzt mal, auf und bring's in eine Form, was Sie erlebt haben. Ist es so? Kann man sich so vorstellen?
Genau. Wenn ich von einer Reise zurückkomme, dann dauert's gar nicht lange. Muss ich ganz viel essen, weil ich dann immer ausgehungert bin, denn so viel Nahrung kriege ich da immer gar nicht. Ich lebe ja vom Land und was ich mir auf den Märkten kaufen kann. Und wenn ich dann so 2-3 Tage alle meine Lieblingsspeisen gegessen habe, in mich reingestopft habe, dann setze ich mich an den Schreibtisch. Ich schreibe immer mit der Hand. Das glaubt man gar nicht, dass ich so viel, über 20 Bücher, alles mit der Hand geschrieben habe. Manche Seiten mehrmals, wenn das mir nicht so gefallen hat. Aber zu denken, ich schreibe schon unterwegs Tagebuch, aber das kann man überhaupt nicht. Das kann man niemandem zeigen. Da steht nichts weiter drin. Manchmal nur Stichwörter. Man ist ja müde oder hat eben Hunger und muss einen Schlafplatz finden und dann schreibe ich nur so Details. Aber es hilft mir dann, die Situation wieder bildhaft mir vor Augen zu stellen. Ja, und da sitze ich manchmal so eine Stunde, manchmal drei Stunden, schaue an die Wand. Also ich muss dann auch wirklich sitzen bleiben. Das macht vielleicht jeder Schriftsteller anders. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dann rausgehe, dann bin ich wieder abgelenkt und dann dauert es doppelt lang. Also ich bleibe dann sitzen, bis der erste Satz dasteht. Und den streiche ich manchmal wieder durch, aber dann steht schon mal was auf dem Papier. Und plötzlich fängt dann meine Hand und meine rechte Kopfhälfte an, Gedanken zu entwickeln, Bilder zu. Und dann am Abend schreibe ich es immer in den Computer rein, damit ich es noch lesen kann. Weil manchmal ist die Schrift dann schon so ausgeufert.
Wir haben gerade schon über Ihre Mutter gesprochen und Sie haben sich ein Lied gewünscht, das Sie mit Ihrer Mutter verbinden. Warum weinst du, holde Gärtnersfrau? Ich habe gelesen, es gehört zu den sogenannten Küchenliedern und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu Ihrer Erinnerung.
Ja, meine Mutter, also ich sagte schon, meine Eltern beide sehr liebevoll, meine Mutter vor allem so viel Verständnis und alle in meiner Familie waren sehr musikalisch und meine Mutter hat immer beim Kochen, beim Abwaschen, damals hat man ja noch mit der Hand abgewaschen, wenn ich ihr dann abgetrocknet habe, hat sie mir immer wunderbare Lieder vorgesungen und das war eines ihrer Lieblingslieder. Ja, bei dem Lied habe ich mir natürlich immer vorgestellt, dass ich der Wanderer bin, der wieder hinauszieht und nicht die Frau, die zu Hause geblieben ist.
Also Sie wussten immer genau, was Ihre Aufgabe, was Ihr Ziel ist. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Ihre Familie gesprochen, über Ihre Mutter. Aber in Ihrem autobiografischen Buch, Solange ich atme, liest man, dass der Vater eigentlich eine fast noch wichtigere Rolle, zumindest in Ihrer Jugend, für Sie gespielt hat.
Ja, überhaupt. Ist vielleicht bei vielen Töchtern so. Und bei mir besonders. Ich habe die intensivste und auch immer noch, mein Vater lebt nicht mehr, aber ich denke oft an ihn. Vielleicht waren wir uns sehr ähnlich und ich habe es mir jedenfalls eingebildet. Also er war für mich schon die wichtigste Person in meiner Kindheit.
Wie war er denn? Was war er für eine Person?
Das ist ganz schwer, über ihn zu reden. Über einen Menschen zu reden, dem man so nahe ist, ist überhaupt sehr schwer. Er war sehr ernst und gleichzeitig humorvoll, hat gerne Witze gemacht. Manchmal hat man sich gewundert, dass er plötzlich da so witzig sein kann. Er war korrekt, er war Lehrer und gleichzeitig hat er manchmal größten Unfug gemacht, spontan etwas, was ein bisschen gegen die Regeln verstoßen. Das hat mir immer sehr imponiert, dass er nicht ganz korrekt ist. Und einmal habe ich sogar in der Schule mir einen Spickzettel gemacht und den habe ich im Buch liegen lassen, in dem, womit das die Aufgabe abgegeben hatten. Und ich war immer sehr dran, es war sehr wichtig für mich, gute Zensuren zu haben, denn damals wusste ich schon, dass ich Biologie studieren will. Deswegen habe ich eben auch diesen Betrug gemacht. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und ich dachte nicht, dass er mir helfen wird. Ich
habe gesagt, also die Lehrerin oder der Lehrer hat den Zettel quasi gefunden?
Nee, das lag noch im Lehrerzimmer. Ah, okay. Und als Lehrer hatte er Zugang. Er hat mich selber nicht unterrichtet. Und da habe ich gesagt, du, kannst du das den Spickzettel rausnehmen? Das liegt im Lehrerzimmer. Und ist er gegangen, hat das gemacht und hat mir geholfen. Also das werde ich ihm nie vergessen. Und ich hatte es aber nicht gedacht, dass er das machen wird.
Partners in Crime.
Ja.
Ist interessant ja auch, weil Sie beschreiben ihn ja auch auf der anderen Seite als großen Verfechter der DDR, glaube ich sogar auch Parteimitglied, weißt du?
Nicht jeder, es war auch in bestimmten Zeiten, aber so am Anfang, als er eben hat dann noch eine Lehrerausbildung gemacht für Geschichte und Englisch hat er unterrichtet. Da war es, glaube ich, gar nicht möglich, diese Ausbildung zu machen. Später habe ich von anderen schon gehört, dass sie dann...
ohne in die Partei einzutreten.
Ja, konnten. Aber es kam sicher darauf an, wo man wohnte und in welchen Zeit. Es waren ja 40 Jahre DDR, ob man das jeder musste. Aber sehr viele haben das sich gezwungen dazu gefühlt. Er glaube ich nicht. Er war ja noch im Krieg gewesen und hatte so, ich denke, dass er gar nicht jetzt in dem Sinne Kommunist, Sozialist war, dass er gar nicht, ich glaube, er war Idealist. Und viele Idealisten sind ja in diese Falle reingetappt, dass sie dachten, das ist was Gutes für die Menschheit. Und er ist vor der Wende gestorben. Ich habe es gar nicht noch erfragen können, ob er sich dann da von dieser Ideologie hat befreien können.
Mhm. Aber für Sie als junges Mädchen hat das auch bedeutet, dass Sie die DDR und das System, in dem Sie da gelebt haben, erstmal nicht groß hinterfragt haben.
Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, weil ich keine anderen Informationen hatte. Eben wie gesagt, das Elternhaus, wir lebten da das heißt ja das Tal der Ahnungslosen, Dresden. Mhm. In der Schule war auch das Gleiche, keiner von den Schülern hat wirklich seine Meinung gesagt. Später als beim Abiturtreffen, lange später, nach 30, 40 Jahren, habe ich sogar erfahren, dass manche kirchlich gebunden waren. Und ich habe gedacht, niemand glaubt
was
mehr.
Was eher oppositionell war. Mhm.
Ja, ich habe gedacht, es geht niemand mehr in die Kirche, außer sie zu besichtigen. Also ich habe wirklich, wenn ich erschrecke manchmal, wie wenig ein Mensch wissen kann, wenn er keine Informationen bekommt. Und das war bei mir so, erst eigentlich viel später. Mhm. Dann, das ist schon seltsam, ne, dass man da so blind heranwachsen kann. Und ich habe ja auch das verdrängt, dass ich nicht eben zu den Galapagos-Inseln kann. Das ist auch wieder etwas.
Ja, das war auch schon ein lang gehegter Traum in Ihrer Jugend quasi.
Ich hatte den Film von Sielmann gesehen mit 12 Jahren. Und da sieht man wieder, wie meine Eltern reagiert haben. Ich habe gesagt, ich will zu den Galapagos-Inseln, zu diesen Meerechsen, die will ich erforschen. Habe ich gesagt, ja, was soll ich da machen? Wie komme ich da hin? Und dann hätten gesagt, da kommst du nicht hin.
Aber haben sie nicht gesagt.
Die haben gesagt, da studierst du am besten mal Biologie. Das waren ja alles Biologen, vielleicht schickt man dich dann dahin. Die wussten ja, das wird nie so sein. Aber sie haben mir das gesagt und ich habe das auch erstmal geglaubt. Später dann, als ich dann selber Biologie studiert habe, habe ich gedacht, es bleibt für mich die Mongolei, Sibirien, Bulgarien.
Also das sozialistische befreundete Ausland quasi.
Mhm.
Sind Sie denn eigentlich verreist mit Ihren Eltern als Kind? Gab es das Reisen? Das war ja auch nicht so einfach.
Nee, wir haben dann gezeltet. Wir hatten kein Auto mit einem Zug. Dann kamen ja immer mehr Geschwister. Dann war das auch nicht so einfach. Wenn man kein Auto hat und eine große Familie, ist mit dem Zug sehr umständlich. Ich kann mich an Zelturlaube erinnern. Da war ich noch alleine. Oder meine Schwester gab es dann schon. Aber dann, als die zwei Jungs dann noch da waren, mal an die Ostsee, dort, da kann ich mich noch erinnern, ganz selten, dass wir, der Lebensumfang war sehr beschränkt. Mhm. Mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren.
Und wie haben Sie dann Ihren Entdeckungsdrang als Jugendliche oder als Kind gestillt? Was haben Sie so gemacht?
Ja, mit der Fantasie. Ich bin in den Wald gegangen und habe alles beobachtet, was ich sehen konnte. Ein Eichhörnchen zum Beispiel, das wurde von einem Marder verfolgt. Und da bin ich stehen geblieben und habe das beobachtet. Das Eichhörnchen konnte entfliehen, habe ich mich für das Eichhörnchen gefreut. Und habe gleichzeitig gedacht, das wird dann später mal deine Aufgabe sein, wenn du im Dschungel bist. Dann werden das vielleicht die Orang-Utans sein oder die Gorilla oder Schimpansen, die du da beobachten wirst.
Und darauf haben Sie sich auch vorbereitet. Ich habe gelesen, Sie haben Überlebenstraining im elterlichen Haus gemacht. Wie sah das aus? Ich finde das sah total faszinierend. Also Sie waren wirklich so überzeugt, dass Sie sich schon mit 12, 13 auf Ihre Expedition vorbereitet haben.
Ja, und das war auch mal angeregt durch die Expeditionsberichte der früheren Forscher. Ne? Die hatten eben dann mal in der Wüste, wären fast verdurstet. Dann habe ich dann probiert, wie lange kann ich als Mensch überhaupt, wenn ich auch nicht in der Wüste bin, wie lange kann ich ohne Trinken aushalten, um da immer noch klar im Kopf zu sein. Wie lange kann ich ohne Essen und das aushalten? Da habe ich immer so Experimente gemacht. Oder im Winter, das ist immer schön, wenn ich daran denke, Da habe ich gedacht, ja, du willst ja auch mal zum Nordpol und zum Südpol und da ist es eiskalt und so kalt wird es in Deutschland gar nicht. Dann legst du dich mal mit einer ganz, nicht mit einem Federbett, mit einer ganz dünnen Decke auf den Balkon im Winter.
Und da haben ihre Eltern auch immer noch nichts gesagt, ja? Die haben gesagt, ach, lass das Kind machen, die wird schon merken.
Ich glaube, die haben schon oft Sorgen gehabt, ja. Das ist... Jetzt könnte ich es hinterfragen. Ja. Jetzt wäre ich alt genug, um mich in sie reinzuversetzen. Ich hatte so viel mit mir selber zu tun, weil ich ja nicht nur geahnt, sondern auch gewusst habe, das wird nie kommen. Das geht einfach nicht, was du willst. Und deswegen musste ich es aber verdrängen, um das nicht so nah an mich ranzulassen. Ja. Hab gedacht, wenn du wirklich, das war immer so mein, ich sagte ja, ich mag gerne Widerstände und Herausforderungen, habe ich immer gesagt, wenn du wirklich etwas willst, dann wirst du es auch erreichen. Und das war immer so mein Wahlspruch, wenn ich da wieder verzweifeln wollte, der mir wieder neuen Schub gegeben hat.
Und trotzdem ist ja dann die Mauer gebaut worden, da waren sie 13 oder 14. Also das muss ja ein totaler Weltzusammenbruch gewesen sein, oder? Diese Erkenntnis.
Eigentlich dürfte ich das gar nicht sagen, wie es wirklich war. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, dass ich total verblendet und blind war. Und ich habe gehört, dass immer Leute abhauen in den Westen. Und da war ich wütend. Wirklich, der erste Gedanke war, dann kann endlich niemand mehr abhauen. Das glaubt man nicht, dass ich ja das selber wenige Jahre später selber mache. Aber das war unsere DDR, so bin ich herangewachsen. Und ein Kind, ich war ja noch ein Kind mit 12, 13, identifiziert sich mit seinem Land. Vor allem in der DDR gab es ja so schöne Lieder und man hat uns da immer so eine heile Welt vorgespiegelt. Eigentlich das Paradies auf Erden sollte geschaffen werden. Das habe ich so verinnerlicht, das ist so richtig so in meinen, und deswegen habe ich da gedacht, gar nicht an mich gedacht. Ich dachte, ja, du kommst überall hin, wo du hin willst, du wirst das schaffen, aber die sollen da nicht in den blöden Westen. Ich wollte ja in die Welt, zum Amazonas, in die Atacama-Wüste und in den Himalaya, und das habe ich gar nicht mit der Mauer in Verbindung gebracht. Ja.
Aber die Erkenntnis kam dann doch irgendwann, und zwar, Sie haben Verhaltensbiologie studiert in Greifswald und Leipzig, und da hatten Sie ja gerade schon erzählt, dachten Sie dann, okay, zumindest das sozialistische Ausland ist erstmal eine realistische Option, Mongolei-Expedition, und dann ging das aber auch nicht.
Ja, also ich habe es... Da sieht man wirklich, dass ich alles eigentlich versucht habe, in meinem Land nicht einfach das zu verlassen, auch nicht die Eltern. Das war für mich eigentlich schon, wenn ich mein Ziel durchsetze und das andere alles eigentlich verrate, was ich als Jugendliche,
wenn Sie jetzt flüchten,
wenn ich flüchte. Und da habe ich gar nicht an Flucht gedacht, sondern habe mich zuerst mal für Meeresbiologie beworben als Spezialisierung. Wurde abgelehnt, habe ich mir gedacht, es sind wahrscheinlich zu viele gewesen, die das machen wollten, weil das ja sehr lukrativ ist, wenn man da schon in die Meere hinausfahren kann, in den Atlantik und so. Und andere hatten ja auch diese Träume, nicht so extrem wie ich, aber mehr oder weniger auch. Und dann habe ich mich für Kuba beworben. Da war an unserer Uni ein Aushangeschild, die suchten 10 Leute für ein Forschungsprojekt in Kuba. Mich beworben, habe schon angefangen, Spanisch zu lernen. Und da habe ich das erste Mal dann nicht nachgelassen, als sie mich abgelehnt haben. Warum? Sie hatten nämlich gar nicht 10, hatten sich gar nicht 10 beworben. Es waren dann nur 2 oder 3 und ich wurde abgelehnt. Und ich hatte da wirklich mit gerechnet, wenn sich 10 wollen und nur 4 oder 5 melden sich. Und da hat mir der Professor dann, der hat sich erkundigt und gesagt, du hast Verwandte in Westdeutschland. Die Schwester meiner Mutter war Bürgermeisterin in Schleswig-Holstein und alle Geschwister und die Mutter meines Vaters war in Westdeutschland. Und da haben die gedacht, ich könnte von Kuba oder auf Kuba, Guantanamo, habe ich das erste Mal gehört, könnte ich zu den Amerikanern. und mich dann nach Westdeutschland fliegen lassen. Und da haben die gesagt, nee, das Risiko gehen wir nicht ein.
Und damit haben Sie dann quasi genau das Gegenteil bei Ihnen bewirkt, nämlich das erste Mal, dass Sie dann drüber nachgedacht haben, ob Flucht nicht doch eine Möglichkeit wäre. Vor den Nachrichten hören wir jetzt aber erst nochmal Musik. Sie haben es gerade schon erwähnt, Musik hat auch in Ihrer Schulzeit oder in der DDR als identitätsstiftendes Moment eine große Rolle gespielt. Sie haben sich ein Lied gewünscht, die Thälmann-Kolonne oder Spaniens Himmel breitet seine Sterne, wie eine Zeile in diesem Lied ist.
Ich muss aber warnen, das ist wirklich das zeigt, wir haben wirklich militärische in der Schule Lieder gelernt, die eigentlich mit Krieg und Tod zu tun haben.
Aber hat sie damals auch noch gar nicht so irritiert? Nicht drüber nachgedacht?
Ich fand das so spannend. diese Musik ist ja nicht umsonst so marschmäßig, ne? Dass man da losmarschieren will.
Wir hören den Freien Deutschen Jugendchor der Gerhard-Hauptmann-Oberschule in Wernigerode zusammen mit dem Orchester des Staatlichen Tanzensembles der DDR. Eine Aufnahme von 1971, die Thälmann-Kolonne. Heute mit mir, Anna Seibt, am Mikrofon und mit meinem Gast, der Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach, die nach einer spektakulären Flucht und 2 Jahren im DDR-Gefängnis schließlich ihren großen Traum verwirklicht hat, 1 Jahr auf den Galapagos-Inseln gelebt und zu Meerechsen geforscht hat, in Kanada war und mit einem Kamel durch den Jemen gereist ist und natürlich noch viel mehr. Bevor wir über die Flucht reden, bevor wir über das Leben danach reden, hören wir noch ein Lied, das schallt heute aus jeder Fußgängerzone. Als Sie es zum ersten Mal gehört haben, Frau Rohrbach, da war es in Deutschland noch relativ unbekannt. El Condor Pasa. Der Kondor zieht vorüber, also der Vogel. Wo haben Sie das Lied kennengelernt?
Ja, in Ecuador. Ich war auf den Galapagos-Inseln und bin dann anschließend, 1 Jahr war ich dort, bin ich dann noch durch Ecuador gereist. Wenn ich schon mal dort bin und ich habe natürlich den Auftrag gehabt, dann eine Arbeit abzuliefern, aber ich hatte
als
noch
Biologin damals,
als Biologin diese Beobachtungen, die ich mit den Meerechsen gemacht habe, aber ich wollte auch unbedingt die Anden kennenlernen und bin dann durch die Anden von Norden von Otavalo bis Vilcabamba gewandert. Zu Fuß. Und ich konnte natürlich Spanisch inzwischen, hatte ich ja auf den Inseln gelernt und mit den Echsen. Aber ich hatte Wörterbuch und mich auch vorher schon darauf vorbereitet und ab und zu hatte ich auch mal einen Assistenten dabei. Und dann bin ich immer in die Dörfer, habe mir Essen gekauft und habe das dann dort, dieses tolle Lied gehört. Und das ist viel später erst dann auch hier bei uns dann bekannt geworden.
Wir hören die Version von Leo Rojas, El Condor Pasa. Mitte 20 haben sie sich dann entschlossen, mit ihrem damaligen Freund die DDR zu verlassen. Und zu verlassen ist ein Euphemismus, weil sie sind geflüchtet. Wie war denn ihr Plan?
Ja, mir blieb wirklich nichts anderes mehr übrig, als ich nicht mal in die Mongolei. Da bin ich extra nach Halle an die Uni. Da gab es eine Forschungsgruppe, die jedes Jahr zu Forschungen in die Mongolei gefahren sind. Die hatten da bestimmte Aufträge, habe mich dann vorgestellt und gesagt, dass ich da auch gerne zu dieser Forschungsgruppe möchte. Die haben gesagt, ja, das entscheiden nicht wir. Wir würden sie nehmen, wir können noch jemanden gebrauchen, das macht die Staatssicherheit. Und die hat ein halbes Jahr gebraucht, um wieder festzustellen, dass ich Verwandte in Westdeutschland habe. Jedes Mal, haben die mir immer unterstellt, dass ich nach Westdeutschland will, was überhaupt nie meine Absicht war. Aber die haben halt gedacht, wenn man da einen Stützpunkt hat, Verwandte, dann kann man besser dann starten und kommt dann gut an und ist dann eher bereit, das Land zu verlassen. Ich habe dann einen Freund kennengelernt im Tauchclub. Ich habe dann immer so Sachen gemacht, die eben auch zu meinem späteren Leben passen können.
Sie haben alles gelernt. Sie haben Reiten gelernt, Jagen gelernt, Tauchen gelernt. Wahnsinn, ja. Aber wir müssen jetzt bei der Flucht bleiben.
Mein Abenteurer muss das ja wissen. Und die Flucht kann ich aber ganz kurz machen, weil die ja nicht gelungen ist.
Also wir müssen das jetzt einmal kurz festhalten. Sie wollten mit dem Paddelboot über die Ostsee nach Dänemark.
Richtig. Und das wäre auch ganz gut gelungen. Es sind nur 50 Kilometer. Wir waren beide gut trainiert, von Grund her schon, nicht bloß extra trainiert.
Sie konnten und tauchen, hatten Neoprenanzüge.
Wir hatten Neoprenanzüge als Schutz, hatten Tauchbrille, Schnorchel und haben das Boot erstmal hinter uns hergezogen durch die 5-Meilen-Zone heißt das.
Sie sind nachts gestartet, mit dem Auto an die Ostsee gefahren, mit dem Boot ins Wasser und haben es hinter sich hergezogen, sind geschwommen.
Ja. Und dann kam der Suchscheinwerfer, der uns in sein Visier genommen hat. Wir hatten vorher eine Küste ausgesucht, wo kein Suchscheinwerfer ist. Ich nehme mal an, dass der auf einen dieser sogenannten Küstenschutzboote war, wo sie immer mit ganz grellem Licht abgeleuchtet haben. Plötzlich hatte der uns im Visier und da wussten wir jetzt, sind wir schon entdeckt oder werden in der nächsten Minute entdeckt. Und da hat mein Freund mit einem Tauchermesser das Boot, es war ja aufblasbares Schlauchboot, zerstochen. Und wie gesagt, wir waren ja eigentlich noch gar nicht so weit weg von der Küste. Wir hätten zurückkehren müssen, aber es war so ein Drang, wegzukommen. Und wir haben gedacht, die 50 Meilen sind ja Seemeilen, können wir nicht schwimmen, zurücklegen. Aber je näher wir der dänischen Küste kommen, umso mehr ist dann die Möglichkeit, dass wir dann von Fischerbooten entdeckt und aufgenommen, gerettet werden. Also, wenn ich das heute erzähle, dann denke ich, das ist eigentlich, hättest du das nicht machen sollen, Carmen. Die Überlebenschance, die war so minimal. Aber das zeigt vielleicht auch, wie stark mein Freiheitsdrang war und dass mir eigentlich nichts anderes übrig blieb. Ja, dann sind wir losgeschwommen und hatten aber auch einen Kompass, so dass wir die Richtung ungefähr einhalten konnten. Die ganze Nacht, den ganzen Tag. Und das war für mich, das sieht man eben, dass ich so ein Abenteuergehen habe, nicht beängstigend, das war beglückend.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich hätte schon Angst gehabt, nachts in die Ostsee reinzusteigen. Aber ja. Sie fanden das spannend.
Ja, das war schon der Anfang. Das dachte ich, jetzt fängt ein abenteuerliches Leben an. Das war der Anfang. Und aus eigener Kraft in die Freiheit zu schwimmen. Wer kann das schon, habe ich so immer mehr gedacht. Da war ich richtig beglückt. Und das Schwimmen setzt ja auch sehr viel Endorphine frei. Gerade wenn man dann immer mehr erschöpft wird. Den ganzen Tag richtig schön. Dann kam der Sonnenuntergang und die nächste Nacht. Und dann merkte ich schon, jetzt lange hältst du nicht mehr durch.
Und es ist auch leider nichts geworden. Sie waren dann über 30 Stunden auf dem Meer, haben irgendwann eine Boje gefunden, auf die sie sich hochgerettet haben, um nicht zu ertrinken. Und tatsächlich schreiben Sie so in Ihrem Buch, dass Sie schon in internationalen Gewässern waren, aber der DDR-Grenzschutz hat sich trotzdem durchgesetzt und Sie eingesammelt und mitgenommen. Wieder zurück in die DDR.
Das wusste ich auch nicht. Die hatten zwei Kriegsschiffe. Das habe ich auch erst mitbekommen oder erfahren, als ich für mein Buch recherchiert habe. Die waren immer ganz außerhalb, dass man die von Rostock aus nicht sehen konnte. Und da war ich schon beeindruckend, als die kamen, uns abgeholt haben. Ich lache drüber. Das war in dem Moment, wusste ich. So, jetzt wird's ernst. Jetzt holen die dich und jetzt bist du ein Feind. Und ich habe sofort so umgeschaltet. Du hast das Land verraten, du bist Verräter in ihren Augen. Jetzt bist du es auch in deinem Inneren. Und dachte ich mir, ja, das ist schon ganz toll. So richtig mit Kanonen, richtiges Kriegsschiff. Also beeindruckend.
Sie haben auf jeden Fall ihren Humor nicht verloren. Aber in dem Moment muss es wahrscheinlich schon sehr beängstigend gewesen sein, oder?
Ich habe auch, weil ich immer schon schreiben wollte, das war so eine andere Anlage in mir. Ich habe schon als Kind angefangen, so mit 8 Jahren kleine Geschichten zu schreiben. Und ich habe gedacht, du prägst dir jetzt alles ganz genau ein. Auch wie das Hanf, diese Leiter, die wir hochgeklettert sind, zu diesem hohen Schiff, die haben uns ja mit dem Schlauchboot abgeholt. Wir haben uns hinter der Boje versteckt, damit die auch ein bisschen, wir wussten, das ist nicht mehr
relevant zu retten. Eigentlich. Ja.
Aber sie sollen es auch nicht so einfach haben. Und da habe ich mir auch ganz schwer gemacht, dass sie mich in das Boot ganz schwer rein. Da sieht man, dass so auch so was Spielerisches immer bei jedem Abenteuer dabei ist. So. Und ich habe mich da dachte, ich mache denen das schwer. Und dann bin ich da an den Matrosen vorbeimarschiert. Ich habe wie Parade abgenommen. Die haben alle geguckt. Mein Freund, da war da viel schüchterner oder betroffen, dass jetzt alles vorbei ist. Ich habe gedacht, da machst du was draus und da schreibst du drüber und das merkst du dir ganz genau. Ja, dann das Gefängnis war, soll ich da schon?
Ja, gerne.
Ja, das war dann wirklich nochmal ganz wichtig für mich. Furchtbar. Fast alle haben da gelitten und manche ihr Leben lang, seelisch, aber auch körperlich, weil wir da nicht gut versorgt wurden, Ernährung und keine ärztliche Betreuung, also so gut wie keine. Aber das war dann mein letzter Kampf, den ich da in der DDR geführt habe. Zuerst war ich in Rostock. Von Rostock haben die mich dann nach Halle zur Stasi. Die hatten ein eigenes Gefängnis. Und da war ich, bis ich verurteilt wurde, zu 2 Jahren, 8 Monaten. Okay. Und danach bin ich dann nach Hohenbeck gekommen, bei Stolberg im Erzgebirge. Das ist so ein berühmtes Frauengefängnis, was jetzt gerade eröffnet wurde als Gedenkstätte.
Sie sind auch teilweise in Isolationshaft gesteckt worden, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und trotzdem, so wie Sie es erzählen, hört man es schon raus. Es hat Sie eigentlich eher noch mehr angestachelt. Das hat Sie nicht gebrochen.
Was mir geholfen hat, war, dass ich kämpfen konnte und dass mein Kampf einen Sinn hatte. Nicht bloß so sinnlos herum die Leute, das Wachpersonal ärgern, sondern schon als ich da ankam, haben andere andere Gefangene zu mir gesagt, wir kommen alle in den Westen, die eben Republikflucht begehen wollten.
Und da haben Sie erfahren, dass dass der Westen quasi Republikflüchtige freigekauft hat, was sie bis dato gar nicht wussten.
Nee, ich habe das auch erst nicht geglaubt. Also ich dachte, das hat die ihr schönes Westgeld, das geben die doch nie für uns Ossis hier aus. Und dann noch aus dem Knast, die wissen ja gar nicht, was sich einhandeln. Aber dann habe ich das gesehen und habe gedacht, so, dich werden sie in den Osten zurückschaffen. Du warst so eine gute DDR-Bürgerin. Und die werden denken, der Freund hat dich nur verleitet, der kommt vielleicht in den Westen, du nicht. Und da habe ich gedacht, du musst dich ja wirklich dem beweisen, dass du nicht mehr zu retten bist für die DDR. Und deswegen bin ich eben dann auch in den Arrest gekommen, weil ich das herausgefordert habe.
Weil Sie so aufmüpfig waren. Sie haben es geschafft, Sie sind freigekauft worden. 1976 sind Sie nach Westdeutschland gekommen. Das war die Hochzeit der Rolling Stones. Haben Sie die damals schon gekannt, als Sie nach Westdeutschland kamen?
Ja, ich sagte, meine ganze Familie ist musikalisch und das ist meine ständige Traurigkeit, dass ich das nicht geerbt habe, die Musikalität. Und deswegen habe ich in der DDR auch überhaupt, man konnte sich ja kümmern, dass man westdeutsche Musik irgendwo gehört hat. Ich habe nicht mal Ostdeutsche gehört. Ich habe mich ja nur auf mein Leben vorbereitet, auf mein Expeditionsleben. Aber mein jüngerer Bruder, also der ist 14 Jahre jünger, und da war ich ganz erstaunt. Der kannte die Beatles. Ich hatte vorher noch nie den Namen Beatles gehört. Und vor allem die Rolling Stones, das waren seine, die hat er bewundert. Und dann kam, das muss gleich kurz nach der Wende gewesen sein, da sind die in München im Olympiastadion aufgetreten. Und da hat er mich angerufen oder geschrieben, Telefon hatten die damals noch nicht, Carmen, besorg mir Karten. Und da habe ich für mich natürlich eine mitbesorgt und da habe ich die das erste Mal gehört und gleich live und war mit meinem Bruder zusammen da im großen Stadion, werde ich nie vergessen. Und das hat für unsere Bindung, er war ja noch ein Kind, als ich weg bin. Der war 10, 12 Jahre alt, als wir uns da verabschieden mussten für lange.
Wir hören die Rolling Stones. I can't get no satisfaction.
I tried.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit der Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach und auch Biologin. Sie sind ja schließlich als Biologin eigentlich nach Westdeutschland gekommen. Wie kam das dazu, dass Sie angefangen haben zu schreiben über das, was Sie erlebt haben?
Geschrieben habe ich eigentlich schon immer, schon auch als Jugendliche, als Kind, habe aber wie viele Autoren, die dann später auch berühmt werden, sagen ja viele, ich habe nie gedacht, dass ich mal davon leben kann, dass das mal mein Beruf wird, aber es ist eben meine Leidenschaft und ich denke, dass das bei mir auch so untrennbar mit dem Reisen verbunden ist. Ich will das den Lesern und den Menschen mitteilen, die solche Abenteuer eben nicht erleben können, aus ganz verschiedenen Gründen, weil sie nicht so viel Zeit haben oder sich das nicht trauen. Und da denke ich, da habe ich etwas mitzuteilen. Und das ist für mich ja eine schöne Ergänzung oder ja, beglückend, wenn man das dann alles so schreiben kann.
Aber man muss ja auch einen Verlag zum Beispiel finden, der das dann auch drucken möchte. Also 1989 haben Sie, ich glaube, es war das erste Buch rausgebracht, Inseln aus Feuer und Meer. Ihre Reise nach Galapagos, Ihr Leben auf Galapagos und ja eigentlich noch als Forschungsreise, als Biologin, noch nicht als Reiseschriftstellerin. Wie kam es dazu, dass es dann zu einem Reisebuch wurde?
Ja, das war aber schon meine Absicht. Wenn ich Wissenschaftlerin geblieben wäre, hätte ich auch immer weiter, wenn ich die Zeit noch oder, na, ich hätte mir schon die Zeit genommen, dann einfach in der Urlaubszeit. Ich wollte immer auch noch populärwissenschaftliche Bücher schreiben, Erlebnisbücher. Einmal eben die wissenschaftliche Aufarbeitung mit, ja, ganz Fakten und dann das Erlebnis, die Emotion. Zwei verschiedene Arten des Schreibens sind das ja. Und als ich auf Galapagos war, wusste ich, das wird ein Buch werden. Mein allererstes Buch sollte aber meine Fluchtgeschichte werden. Gleich als ich in Westdeutschland angekommen bin, damit ich nicht alles vergesse oder eben auch Details noch weiß, und habe ich sofort angefangen, alles niederzuschreiben, was mir noch im Gedächtnis war. Und ich habe dann erst viele Jahre später einen Verlag gefunden, der dieses Buch dann wollte. Aber da konnte ich auf meine Notizen zurückgreifen, sonst wäre das gar nicht so authentisch gewesen. Bei Galapagos habe ich immer schön aufgeschrieben, was ich da gedacht, gesehen, erlebt habe, und habe das dann in das Buch verarbeitet. Es war nicht einfach, einen Verlag zu finden. Es hat über 10 Jahre gedauert. Am Anfang habe ich meine Leidenschaft des Schreibens damit befriedigt oder erfüllt, dass ich für Reisezeitschriften geschrieben habe, für die Sonntagsbeilage der Tageszeitungen. Überall habe ich dann für das Aquarien-Terrarien-Zeitschrift. Also ich habe mir viele Zeitschriften und Zeitungen gesucht, denen ich meine Artikel geschickt habe. Und dadurch auch bin ich immer mehr in das Schreiben, habe ich das geübt.
Ich muss ja ehrlich gestehen, Reiseschriftstellerei oder Reise, wie nennt man das denn? Bücher waren mir jetzt erstmal gar nicht so geläufig. Man kennt Reisejournalismus, wie Sie sagen, aus Artikeln, die Geo, überall liest man Beiträge. Aber Ihre Bücher sind ja schon nochmal besonders. Es sind keine Reiseführer, es sind auch keine Biologiebücher, es sind nicht nur die reinen Entdeckungsbücher. Wie würden Sie die beschreiben?
Erlebnisbücher.
Es geht wirklich um Ihr persönliches Erleben.
Eigentlich geht es mir um das Erleben des Lesers. Ich stelle mich zur Verfügung wie so ein Tonband oder wie ein Video, um den Leser beim Lesen auf diese Reise mitzunehmen und ihm das zu zeigen, was ich gesehen habe, was mich begeistert hat, und auch Wissen. Das sind nicht nur so reine, ach, alles war schön und wunderbar, die Sonne schien und die Vögel zwitscherten, sondern auch, da kommt dann wieder mein wissenschaftliches und biologisches Wissen zum Tragen, was ich dann so eingliedere, ohne dass das jetzt langweilig werden könnte.
Ja, mir ist hängen geblieben in Ihrem Buch über Kasachstan, glaube ich, da gab es so eine ganz schöne Passage, wo Sie über die Flechten nachdenken und so ein ganz kleines Detail, wie Sie die Flechten auf den Steinen sehen und wie alt die sind, und dadurch lernt man dann auch was, aber es ist nicht so, sage ich jetzt mal, trocken oder so, weil es in Ihr Erleben eingegliedert ist. Heute reisen ja sehr viele Leute nach Neuseeland, nach Dubai. Das ist ja gar nichts Besonderes mehr. Als Sie in den 80ern gereist sind, war das sicherlich noch anders. Haben Sie das, oder wie nehmen Sie das wahr, wie Ihre Leserinnen und Leser auf Ihre Berichte reagieren? Hat sich das verändert?
Das kann ich selber gar nicht beurteilen. Ich verfolge das natürlich, wie viel junge Leute jetzt unterwegs sind. Und jeder ist wieder auf seine Weise. Es gab auch damals schon einige dieser sogenannten Reiseschriftsteller, die unterwegs waren. Da eine hatte mich auch gerade zu dem Verlag gebracht, die Christine Czerny, die ist als Frau, das habe ich sehr bewundert, weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, quer durch Afrika, von Westen nach Osten, so in verschiedenen afrikanische Stämme hat sie da besucht. Wie die Leser darauf gehen, ich habe meine Leserschaft, die ich glaube ich durch die Jahre mir immer wieder gefolgt sind und die ich auch bei Vorträgen, ich mache ja auch so Beamer-Vorträge, wo ich meine Bilder zeige und mit Musik und erzähle, dann merke ich, dass viele sagen mir, ach, ich habe fast alle deine Bücher, ach nee, das habe ich noch nicht und so, oder auch kommen neue hinzu.
Sie haben es gerade gesagt, als Frau alleine. Das war Ihnen ja auch immer ganz wichtig, alleine zu reisen. Wie kam es dazu?
Das war gar nicht der Plan. Der Plan war natürlich wirklich, wie es eben mit Galapagos geklappt hatte, von einem Institut, einer Universität mit einem Auftrag hingeschickt zu werden, dass ich dann eine Aufgabe habe, die ich erfülle und nebenher noch meine eigenen Erlebnisse dann sammle. Nachdem ich von Galapagos zurückkam, da gab es keine Forschungsgelder mehr, vorübergehend. Später gab es sie dann schon wieder, aber da hätte ich nicht so lange Geduld gehabt zu warten. Ich dachte, nee, jetzt machst du mal deine eigenen Reiseverwirklichungen, wie zum Beispiel eben auch dem Jemen oder auch wirklich mal in die Mongolei dort zu sein, zu sehen, was du damals verpasst hast, als man dich nicht hingelassen hat. Ja, und dann selber mir diese Aufgaben gestellt.
Aber das heißt, Sie haben dann die Biologie an den Nagel gehängt quasi und haben gesagt, okay, hier gibt's kein Geld mehr, ich reise jetzt einfach mal auf eigene Faust los.
An dem Nagel gehängt ist ein bisschen zu flapsig oder zu frivol, so bin ich nicht. Ich habe gedacht, ich gebe mir jetzt mal 5 Jahre. Für mich war immer wichtig, als Biologin im Freiland zu sein. Da hätte ich noch gedacht, dass ich vielleicht für die Wildforschung eine Arbeitsstelle kriegen könnte. Ich dachte, in 5 Jahren, heute ist es ein bisschen anders. Damals dachte ich, 5 Jahre guckst du, ob du davon leben kannst, direkt als Reiseschriftstellerin oder dann doch wieder in die Wissenschaft hineingehst. Probier's mal 5 Jahre. Du hast ja noch, bist ja noch jung genug, habe ich gedacht, dass du wieder zurück kannst. Und dann ging es aber sehr schnell, dass ich dann Erfolg hatte und dann einfach so weitergemacht habe.
Ich selbst war gerade 6 Wochen alleine mit dem Camper in der Türkei. Und was mich doch ein bisschen irritiert hat, dass ich ganz viele gut gemeinte Ratschläge bekommen habe. Und die meisten waren, mach nicht das, tu nicht das und sei vorsichtig vor Männern, weil Männer sind immer gefährlich. Und ich muss sagen, mich hat es doch auch lange begleitet und es war gar nicht so einfach, diese Ratschläge wieder aus dem Kopf zu bekommen. Was haben Sie denn für Erfahrungen als Frau gemacht und kennen Sie dieses Gefühl, dass man sich davon erstmal wieder lösen muss?
Ich kenne das Gefühl der Angst und das Gefühl des Bewusstseins, dass ich nicht nur als Frau vor allem, aber auch als Mensch gefährdet bin, wenn ich im Ausland bin oder in exotischen Ländern, wo auch Armut ist und wo ich als reich gelte, wenn ich mit meiner Kleidung, meiner Ausrüstung daherkomme. Und ich habe das erste Mal in Marokko erlebt. Da konnte ich die Sprache nicht, weder Französisch noch Arabisch. Und selbst vor den Frauen habe ich Angst gehabt. Die kamen auf mich zu und wollten meine Schuhe, meine Kleidung. Irgendwie habe ich mir das auch eingebildet. Und da habe ich mir gedacht, wenn du wieder in ein Land reist, musst du die Sprache können. Nicht nur so ein bisschen, sondern nicht nur essen, trinken, schlafen sagen, sondern du musst dich verbal ausdrücken können. Du musst Gespräche führen können, dass du die, wenn die auf dich zukommen und du Angst hast, kannst du die Angst bei dir selber, das merken ja die anderen, und dann bist du Opfer. Die Angst kannst du besiegen, indem du einfach ein Gespräch anfängst, die was fragst, wo sie herkommen, was, ob sie eine Schwester haben und so. Und so habe ich dann deswegen auch immer lange gebraucht, dass ich dann in dem Land, in einer Sprachschule die Sprache gelernt habe.
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und in Ihrem Buch über Galapagos haben Sie auch noch was anderes beschrieben. Sie haben beschrieben, wie Sie einen Vulkan alleine bestiegen haben und dann wollen Sie wieder zurückgehen und verlaufen sich und finden erstmal den Weg nicht mehr. Und Sie schreiben, Angst kriecht in mir hoch, doch es ist eigenartig. Die Angst, die eben noch drohte, mich wie irr in irgendeine verkehrte Richtung rasen zu lassen, wirkt nun wie ein Stärkungsmittel, wie ein Stimulanz, das meine Vernunft aktiviert und all meine Kräfte in Bewegung setzt. Ich erlebe diese lebensrettende Hilfe durch die Angst nicht zum ersten Mal. Da habe ich mich gefragt, was ist das, diese lebensrettende Hilfe?
Ja, das ist der Kopf, das ist die Vernunft. Und das ist sicher auch ein Geschenk der Natur, was ich bekommen habe, weswegen ich eben auch immer mich nicht getäuscht habe, dass ich für so ein Leben gut geeignet bin. Das ist so ein Moment, wo man richtig das Herz stehen bleibt und wo man in Panik davonsausen will. Und dann ist wie ein Schalter, der sich in mir umlegt. Und das kann ich nicht steuern. Das passiert von selber. Das sagt, okay, oh, jetzt musst du mal gucken. Was ist das eigentlich? Woher kommt das? Wie kannst du dich retten? Dann kommen lauter Fragen und dann finde ich den Weg. Und schon dadurch, dass Fragen in meinem Kopf entstehen und ich dann mehr und mehr weiß, was ich tun muss, dann ist die Angst besiegt. Und dann habe ich mehr und mehr auch gemerkt, dass die Angst ganz gut ist, wenn ich sie spüre, weil ich dann sofort hellwach werde. Ne? Dann man hört ein Geräusch, kriegt Angst. Und dann schauen, wo kommt das her? Ist das eine Schlange? Ist das ein Mensch? Erst mal gucken, was es ist und dann kannst du handeln und nicht davonlaufen. Und das kann man, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ob man das üben kann. Das hat sich bei mir vielleicht auch, weil ich als Kind schon auch allein in den Wald gegangen bin, hatten wir ja vorhin erzählt, in die heimischen Wälder. Und da gab es auch manchmal Geräusche oder man erschrickt als Kind. Und dass ich da vielleicht schon das so instinktiv, unbewusst gelernt habe.
Heute ist ja auch das Handy ein stetiger Reisebegleiter. Als Sie die meisten Ihrer Reisen waren wahrscheinlich noch ohne Handy. Wie hat sich das dadurch geändert? Für Sie selber vielleicht auch?
Hat sich nicht geändert. Denn da, wo ich bin, ist gar niemand, den ich... Also meistens ist da auch nirgendwo, wo ich das Handy aufladen könnte. Wo ich in Kanada war, da habe ich so ein Panel dabei gehabt, um das dann aufzuladen.
Da haben Sie in der Blockhütte in Kanada gelebt, aber auch sehr, sehr einsam.
Genau, aber sonst bin ich, wo ich das gar nicht, ich bin dann nicht außerhalb der Zivilisation. Sicher kann man irgendwann mal, wenn man wie in Ecuador auf dem Markt ist, jemanden in der Gaststätte fragen, ob man es auf, aber dann bin ich so viele Tage wieder, wo das nicht ist. Und wen sollte ich da anrufen? Ich will dort keine Rettungsaktion in Gang setzen und will auch niemand hier in Deutschland beunruhigen, sagen, tut mal was für mich, ich bin jetzt hier. Nee, wenn ich solche Risiken eingehe, muss ich wissen, was passieren kann und dann diese Risiken eben nicht eingehen oder sie so gestalten, dass sie ganz minimal sind. Also ich bin da nie leichtfertig irgendwo herumgelaufen. Na, da brauche ich kein Handy dabei.
1992, als Whitney Houston I Will Always Love You gesungen hat oder veröffentlicht hat, da gab es auch kaum noch Handys. Wie das Alleinereisen und die Liebe zusammengehen, würde mich natürlich auch noch sehr interessieren. Das hören wir danach. Whitney Houston, I Will Always Love You.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
I will always love you. Viele Leute denken ja, Whitney Houston würde da ein romantisches Liebeslied singen, aber eigentlich geht's ja darum, jemanden zu verlassen. Sie sind so viel durch die Welt gereist, waren, wie Sie es ja auch schon erzählt haben, so oft einfach nicht da oder in ständig anderen Orten. War das für Sie eine Entweder-Oder-Entscheidung? Beziehungen führen, reisen? Ich kann mir das vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
Ich habe gedacht, das wird sich schon irgendwie fügen. Ich habe mir da keinen Plan gemacht. Kann man ja auch nicht in Liebesdingen. Ich wusste nur, ich kann mich nicht von meinem Lebensaufgabe trennen. Dann bin ich nicht mehr ich. Also muss es jemand sein, der auch so begeistert ist. Und habe natürlich schon Freunde und Bekannte, die sowas auch machen. Und ja, aber die haben nicht jemanden so wie mich gebraucht. Die wollten selber eben der Abenteurer sein und hatten manchmal Freundinnen, die das ein bisschen mitgemacht haben. Ach, die sind dann zu Hause geblieben, kamen dann Kinder und dann war das eben das normale Leben. Und die haben gemerkt, sie müssen das gemerkt haben, ich glaube, ich habe das einfach nicht gesagt, sondern das hat man an mir aus meinen Poren heraus gemerkt, dass ich da eben anders bin, dass ich eigentlich ein Konkurrent für die bin. Dass ich das genauso machen will und als Frau vielleicht dann noch die suchen ja alle nach Anerkennung und unsere Bücher brauchen wir ja Leser. Und dann haben die gemerkt, die ist ja dann als Frau vielleicht sogar noch wichtiger. Da trete ich ja in deren Schatten. Und da hat das nie geklappt.
Und als Paar reisen war für Sie auch nie eine Option. Das gibt es ja heute sehr viel, sieht man so auf Instagram und
ja,
Reiseblogger, die so als Paare reisen.
Habe ich ja gedacht. Wäre ja für mich ganz toll gewesen. Da hätte ich das nicht alles alleine vorbereiten müssen. Ich hatte ja mal lange recherchiert, bevor ich irgendwo hingefahren bin, Karten gekauft, Kontakte gemacht. Da hätte man sich das teilen können, auch wenn man dann unterwegs ist. Dann hat man nur ein Zelt und einer trägt und der andere trägt die Nahrung. Also es wäre viel einfacher gewesen. Ich habe immer Ausschau gehalten nach jemanden, aber wie gesagt, konnte ich nicht selber bestimmen. Ich konnte nicht sagen, komm jetzt mit mir. Nee.
Aber Sie sind, so schätze ich es ein, nachdem ich Ihre Bücher gelesen habe, auch ein Mensch, der alleine sein sehr gut aushält und es auch durchaus braucht, oder? Also Einsamkeit kann ich mir bei Ihnen gar nicht so vorstellen. War das ein großes Thema?
Nö. Aber es ist... ist keine Frage. Ich kann allein sein. Zum Schreiben muss ich ja allein sein. Aber ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Und wie gesagt, wenn ich einen Partner jetzt habe ich seit 10 Jahren einen Partner und habe die meisten abenteuerlichen Sachen, wo man wirklich hart sein musste und auch lange viel Zeit brauchte. Das lag vielleicht auch daran, dass nicht jetzt ein Mensch, der jetzt nicht so abenteuerlich veranlagt ist, mitgekommen wäre, weil ich ja, das war ja keine Reise, die mal einen Monat dauert oder vielleicht anderthalb Monate, sondern ein ganzes Jahr. Wer sollte dann das finanzieren können? Die hatten ja alle ihren Beruf. Das hat sich deswegen, es wäre nur einer gewesen, der genau das Gleiche macht wie ich und das wollten die nicht mit mir teilen.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind auch gerne mit Menschen und zusammen oder unterwegs. Wir haben jetzt schon so oft über den Jemen gesprochen. Wir müssen jetzt nochmal richtig drüber reden, weil im Jemen war es so, da haben sie versucht, die Leute eher loszuwerden. Ihr Ziel war es mit dem Kamel durch den Jemen. Wir müssen dazu sagen, es war Anfang oder Ende der 90er, glaube ich.
Ja.
Damals war es eine relativ friedliche Zeit, kein Vergleich mit dem, was wir heute mit dem Jemen assoziieren. Warum wollten Sie da unbedingt hin?
Ja, das ist eigentlich, wollte ich eben mal einmal mit einem Kamel unterwegs sein und in einer Wüste und habe überlegt, die Wüste Gobi, die Sahara, die Atacama-Wüste, sind alles Wüsten, das könnte ich nicht allein machen, da müsste ich Depots vorher anlegen mit Wasser und so. Und im Jemen, das ist eine Wüste, das ist eine Steinwüste, eine Gebirgswüste, da gibt's immer noch Kamele und da dachte ich mir, dann bin ich in Deutsch-Jemenitische Gesellschaft eingetreten, habe mich da beraten lassen und mehr gemerkt, das ist das Land, wo ich das verwirklichen kann. Obwohl dort immer Menschen auch entführt wurden. Aber ich war jetzt ja keine Reisende, sondern eine Frau mit Kamel und wurde ganz anders aufgenommen. Dass ich das mit dem Kamel alleine machen wollte, war ja erst als Lehrling bei den Beduinen, habe das alles gelernt und war mit denen zusammen.
Also wie man mit so einem Kamel umgeht. Weiß man auch nicht unbedingt sofort.
Nee, die wollen schon besonders behandelt werden. Und dass ich das allein machen wollte, war war schon auch wegen des Buches. Als Frau allein mit einem Kamel durch den Jemen, das war der Titel, den ich schon hatte, den ich auch dem Verlag versprochen habe. Und ich habe mir aber gesagt, du musst es. Ich hatte keinen Vertrag direkt gemacht, dass ich es wirklich abliefern muss. Ich habe gesagt, erstmal die Sprache lernen, Schritt für Schritt, dann Menschen kennenlernen, dann das Kamel oder das. Und es war wirklich so, dass ich dann das alles konnte und dann bin ich ein Vierteljahr allein mit dem Kamel in meine Traumstadt Shibam gewandert. Und am Anfang war ich noch mit zwei Beduinen zusammen, aber die mussten wieder zurück in ihr Stammesgebiet. Aber das kam mir gelegen, weil das ja dann was Besonderes ist, wenn man das allein. Auch die Beziehung zu den Kamel war von da ab viel schöner, viel näher. Das Kamel sind auch Gruppentiere, soziale Tiere, so wie wir Menschen auch. Und dann hatten wir beide. Und das war dann wirklich schön. Es wurde ein richtiger Kamerad, nicht bloß so ein Lastenträger.
Aber es ist spannend, was Sie gesagt haben. Die Frau allein mit dem Kamel ist natürlich spannender auch für so ein Buch. Das heißt, es ist schon so, dass die Bücher oder das Wissen darüber, dass Sie Bücher darüber schreiben, auch Ihre Reisen durchaus beeinflusst haben, wo und wie Sie gereist sind. Kann man das so sagen?
Der Anfang war schon in der Jugend, dass ich da eben wie Sven Hedin durch die Taklamakan wollte. Das ist ja in der Nähe der Wüste Gobi. Oder eben von anderen Reisenden durch die Sahara. Aber dann wurde es, als ich dann Reiseschriftstellerin wurde, dann waren das nicht mehr so eben überhaupt keine wissenschaftlichen Projekte mehr, sondern Erlebnisprojekte. Und die brauchen einen Aufhänger, einen roten Faden, ja, dass es eben interessant ist.
2020 waren Sie dann mal nicht alleine unterwegs, sondern mit Ihrem jüngeren Bruder, von dem wir auch schon gehört haben, mit dem Sie auch beim Rolling Stones Konzert waren, sind Sie nach Kasachstan gereist. Und da ist dann aber alles ganz anders gekommen als geplant. Erzählen Sie uns kurz von dieser Kasachstan-Reise.
Ja, kurz ist schwierig. Ich habe ja ein ganzes Buch dafür gebraucht. Ich sagte ja, ich hätte gar nichts dagegen gehabt, mit jemandem unterwegs zu sein. Und dann habe ich mich richtig gefreut mit meinem Bruder, den ich dann, als er noch Kind war, ich ihn verlassen hatte, und den mal richtig kennenzulernen. Und ja, das war eigentlich seine Reise. Er hat mich mitgenommen. Das war schon mal ungewöhnlich für mich, wo ich ja sonst immer alles selber mache.
Weil er als Jäger Steinböcke jagen wollte in
Kasachstan. Ja, genau. Mhm. Und ja, und das war mit Pferden. Das war schon mal wieder gut. Deswegen hat er auch gesagt, du kannst das. Und bist auch. Wir sind bis ins Gebirge, bis 4000 Meter hoch mit den Pferden. Was es, glaube ich, so ein bisschen zum Konflikt für mich gemacht hat, waren die zwei Begleiter, die er bekommen hatte. Die Jagdbegleiter, die haben mich als Frau eben total ignoriert. Wenn sie mich bloß ein bisschen beiseite gelassen hätten, aber ich habe sie gestört. Dadurch habe ich auch meinen Bruder gestört, der ja mit denen ein gutes Verhältnis haben musste. Und da habe ich mich dann so ganz zurückgenommen und habe dann einfach gedacht, du bist jetzt hier und genießt, habe mich immer irgendwo hingesetzt. Die haben ihre Touren gemacht und ich habe dann die Natur auf mich wirken lassen. So war es dann für mich dann doch noch ein schönes Erlebnis. Und ich denke, es ist auch mal so interessant, dass ich so mich selber auch ganz anders erlebt habe in so einer Konfliktsituation.
Und Sie haben sich trotzdem dann dazu entschieden, da auch darüber ein Buch zu schreiben. Und das fand ich eigentlich auch spannend, weil man würde ja erwarten, das sind Heldenreisen, Ihre Reisen, die Sie da beschreiben. Ja, die Frau, die dann irgendwie entdeckt oder was schafft, was andere Leute nicht schaffen. Und dieses Buch ist ja eigentlich schon eher ein Buch vom Scheitern. Also Ihre Vorstellung erst mit meinem Bruder, das wird toll, dann klappt das nicht, dann klappt das mit den Führern nicht. Der Bruder findet keinen Steinbock, den er schießen kann. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, dass nicht so klappt, wie man denkt. War das für Sie gleich klar, dass Sie das so schreiben werden? Sie hätten es ja auch beschönigen können und, sagen wir mal, die Konflikte beiseite lassen können. Oder der Verlag hätte sagen können, Carmen, so wird das nichts mit dem Buch. Also wir brauchen schon irgendwie was Heroischeres. Oder war das klar? Man darf auch mal scheitern.
Ja, aus Scheitern lernt man ja. Aus Fehlern lernt man. Und Das wollte ich auch sagen, alle meine Bücher sind ehrlich. Auch wenn ich was ganz Besonderes erlebt habe, was, wo man denkt, da hat sie aber dazu gedichtet. Das ist alles so gewesen. Natürlich mit schönen Worten ausgedrückt. Nicht so stichwortartig wie im Tagebuch, sondern schön beschrieben. Aber es, ich denke, ich würde nicht etwas schreiben wollen. Das kann jeder wieder für sich anders entscheiden. Aber ich entscheide mich immer, es die Wahrheit so zu schreiben, was gewesen ist.
Gibt es eigentlich eine wichtige Reise in Ihrem Leben, über die Sie nicht schreiben konnten oder vielleicht auch gar nicht schreiben wollten?
Na, manche waren kürzer und da habe ich dann zwei Sammelbände gemacht, also auch geschrieben. Also zum Beispiel, was ich vorhin sagte, Marokko oder auch in Mexiko. Da war ich dann, das waren andere Reisen, die sich aus anderen Situationen ergeben haben und waren meistens nur so 3 Wochen oder höchstens ein Vierteljahr. Und da habe ich dann kurze Geschichten geschrieben, die ich dann in 2 Sammelbänden veröffentlicht habe.
Und wenn man Reiseschriftstellerin ist oder das Reisen das einen Großteil des Lebens ausmacht, gibt es Urlaub vom Reisen?
Beim Schreiben.
Der Urlaub ist das Schreiben, okay.
Ja, und der Urlaub vom Schreiben ist wieder das Reisen. Das finde ich eine tolle Kombination. Beim Schreiben ist wirklich viel Konzentration und ja, Geduld und Selbstdisziplin wichtig und nicht so viel Bewegung. Und
beim Aber das heißt, 2 Wochen Griechenland, eine griechische Insel mit Fuß hochlegen ist bei Ihnen nicht?
Na, nee, da habe ich ja nichts davon.
Das interessiert Sie gar nicht?
Na, da kann ich mich nicht, das bin ich nicht.
Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben es gehört, Sie haben früher eher spektakuläre Reisen gemacht, also natürlich auch vielleicht solche, die sich dann gut verkaufen als Bücher. Jetzt Ihre letzten 2 Bücher, die haben sich um den Ammersee und das Elbsandsteingebirge gedreht. Woher kommt diese Rückbesinnung auf die ja doch engere Umgebung?
Das ist Corona verpflichtet oder deswegen ausgelöst worden. Das erste Jahr habe ich 1 Jahr mich dem Ammersee gewidmet, weil man da eben überhaupt eigentlich nicht reisen konnte.
Man sollte, und das Ihre Heimat ist?
Ja, da lebe ich. Und da habe ich immer gedacht, wenn ich mal alt bin, widme ich mich mal den Ammersee. Und so war es halt früher gekommen. Und ich hatte auch vom Verlag ein Schreiben bekommen, dass ich, man durfte am Anfang gar nicht mal rausgehen, außer man sollte zur Apotheke oder zum Arzt. Und da bin ich da herumgewandert mit dem Fahrrad und hatte aber ein Schreiben, dass ich da beruflich unterwegs sein kann. Und beim Elbsandstein Bürger war es auch so. Da kam dann wieder mal eine Verschärfung und da war ich auch, habe ich das Elbsandsteingebirge fast so erlebt, wie es in meiner Kindheit und Jugend. Ich bin nämlich dort geklettert früher. Und da waren jetzt ganz wenige Besucher, weil es eben immer noch vieles eben zu war oder gesperrt war. Aber es geht schon weiter. Meine nächsten Ziele sind Skandinavien, also die baltischen Länder, Estland und Skandinavien. Da interessieren mich wieder die Bevölkerung dort, die Samen, die mit Rentieren zusammenleben, mit denen arbeiten. Also es geht spannend weiter.
Das heißt, an Ruhestand ist bei Ihnen auch nicht zu denken.
Solange ich gesund bin und die Menschen meine Bücher möchten.
Werden Sie reisen. Wir haben damit angefangen, dass Sie schon immer Entdeckerin werden wollten. Was war denn die wichtigste Entdeckung, wenn Sie jetzt so zurückdenken an Ihre vielen Reisen, die Sie bei Ihren Reisen gemacht haben?
Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ich denke auch, bevor ich losfahre, immer was passieren kann. Also manche würden dann gar nicht mehr losfahren. Ich male mir das richtig aus, das Allerschlimmste, was passieren kann und überlege dann, wie ich eben auch bei dieser Angst, so mache ich das aber vorher schon zu Hause. Was kann ich tun, dass es nicht so schlimm wird, dass ich überlebe? Und ja, jedes Mal bin ich wieder völlig überrascht, dass ich ja immer es Menschen gibt, die einen helfen, die da sind, die freundlich sind. Und ich bin aber jedes Mal wieder neu skeptisch. Und jedes Mal werde ich eigentlich wieder beschenkt von den Menschen, denen ich unterwegs begegne. Es ist also nicht nur die Natur, sondern vor allem auch wir Menschen, denen ich da, bei denen ich mal zu Gast sein kann, bei denen ich das Leben teilen kann. Das ist wirklich das Allerschönste.
Das waren die Zwischentöne. Nächste Woche moderiert mein Kollege Paulus Müller. Er hat Janita Maja Juwonen zu Gast. Sie selbst war einmal obdachlos und setzt sich heute für andere Obdachlose ein. Frau Rohrbach, ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie mein Gast war, dass Sie so viele tolle Geschichten erzählt haben. Und wer mehr davon wissen will, muss Ihre Bücher lesen. Wir konnten jetzt natürlich nicht so ins Detail gehen. Und wir haben noch ein letztes Wunschlied von Ihnen, Über den Wolken, live gesungen von Reinhard May in Wien. Oh. Wollen Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, danke für dieses Lied. Das gibt auch sehr viel von mir wieder. Und ich mag seine Lieder, nicht nur das. Und ja, und danke auch Ihnen für die tollen Fragen, für die Möglichkeit, hier zu sein und zu erzählen. Hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht.
Mein Name ist Anna Seibt. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage. Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören.
Wind und Ost, Startbahn 03. Bisher höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren, und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt, der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und wichtig.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.